Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Das Sandor Dreieck, die nächste Folge. Eigentlich könnten wir das ganz kurz machen. Pokalpflicht erfüllt, Finale erreicht. Wunderbar, Männer, vielen Dank. Nur Energie. Aber es gibt ja natürlich ein bisschen was zu besprechen, auch nach diesem Pokalspiel. Wir reden drüber ein paar Tage vor dem nächsten Ligaspiel natürlich auch. Das wird natürlich heute auch großes Thema sein, die erwünschte, erhoffte Auferstehung an Ostern. Männer, ich freue mich erstmal, dass ihr da seid. Habt ihr das Pokalspiel denn gesehen? Ich nehme an, ja.
Ja, natürlich. Also Fernsehen, im Fernsehen, ja.
Ich habe es nur in Bruchstücken verfolgen können. Ich war auf einem 60. Geburtstag und habe das so immer so teilweise auf dem Handy verfolgen können.
Oh, Handybild ist ja sehr klein.
Ja.
Und es war ja auch, das muss man echt sagen, man ist immer sehr verwöhnt.
Ja.
Auch der Winkel der Kamera, das war wieder völlig ungewohnt, mal so ein Spiel zu sehen auf so einem flachen Platz, aus so einem flachen Winkel. Das ist mir gar nicht so leicht gefallen, das Spiel so ein bisschen zu lesen und zu analysieren. Mhm. Obwohl man ja eigentlich sagen muss, man hat es mal wieder so gesehen, wie es ein Zuschauer sieht, der nicht auf der Tribüne steht, ne? Also so mehr oder weniger auf fast gleicher Höhe.
Aber ich habe selbst auf dem Handy habe ich es erkannt, wie sehr der Ball hoppelte.
Ja.
Also das ist mir wirklich aufgefallen, auch auf kleinen Bildschirm, wie oft der gesprungen, gehoppelt, immer wieder. Will jetzt den Platz nicht schlecht drehen, um Gottes Willen, aber es war wirklich durch diese Perspektive, wie du auch sagst, zu sehen, wie der immer gesprungen, geholpert.
Aber das kennen wir ja schon vom Heimspiel,
nicht? Das ist ja kaum eine Umgewöhnung.
Ja, mal gucken, ob wir noch irgendwie demnächst mit glatten Rasenflächen noch zurechtkommen. Also irgendwann gewöhnt man sich wahrscheinlich dran. Ja. Nee, aber Ronny, mir ging es genauso. Also ich habe dann auch so im Fernsehen geguckt, habe gedacht, echt, das ist wahnsinnig schwer, diesem Spiel zu folgen, obwohl ich dann irgendwie Fotos gesehen habe, dass die ja tatsächlich dann auch irgendwie einen Turm so aus Gerüstteilen da irgendwie hingebaut haben für die Kamera. Aber es war trotzdem irgendwie, ja, komisch. Also es ist immer bei den Spielen so, lustig fand ich sozusagen, es gab so einen kleinen Fanclub, so eine Fangesänge da von Energie, ja. So fünf Mann, die haben sie dann auch irgendwann eingeblendet. Chapeau, also muss man machen, ja, also fand ich großartig, dass da so eine kleine Gruppe gab. Ja, und dann gab es ja diese, wurde auch schon mehrfach diskutiert, diese, sag ich mal, Ultras von Blankenfelde-Marlow, also diese Kindergruppe hinterm Tor, ja, die für ihr Alter nicht wirklich jugendfrei Fangesänge angestimmt haben, was dann irgendwie, wo man sich dann wundert, wie die Eltern damit umgehen. Ja,
so. Ja.
Das war so. Und ansonsten hat man natürlich auch irgendwie jeden gehört, also vor allem den Torwart, das war ja irgendwie auch Wahnsinn. Der war ja super und auch ordentlich laut. Also ja. Eigentlich witzige Veranstaltung da.
Ja, ich meine, am Ende, wenn alles so gut geht, ne, man zieht ins Finale ein, relativ, muss man ja auch sagen, relativ ungefährdet, ohne große Mühe, ohne die Leistung des Gegners klein zu machen. Die haben sich schon gewehrt, die haben einen schönen Kampf geliefert, haben sicherlich auch Pech gehabt, dass ihr bester Spieler sich da so früh verletzt hat. Das war natürlich bitter, aber am Ende von Energie, ich denke, jederzeit, wenn dort was angebrannt wäre, hätte die Mannschaft immer noch mal anrucken können. So haben sie es, glaube ich, recht souverän runtergespielt, was mich so ein bisschen, ich will nicht sagen gestört hat, aber wo ich so ein bisschen dachte, ha, das wollten wir doch eigentlich ein bisschen anders. Das war dieser riesige Chancenwucher. Das waren ja wirklich Chancen für ein zweistelliges Ergebnis. Und dann ist da so viel insbesondere drüber gegangen, übers Tor, wo ich manchmal so denke, liegt das jetzt wirklich am Platz oder was machen wir denn da? Weil das war ja auch schon in den Ligaspielen so, dass wir so diese, gerade durch das massive übers Tor zielen, dass wir das da schon hatten. Das war ein bisschen schade, dass das auch in dem Spiel sich so durchgezogen hat, weil dann hätte ich mir schon gewünscht, dass so dieses tatsächlich eine andere schwimmt sich frei mit vielleicht mal so zwei, drei Buden am Stück oder so. Das wäre schon schön gewesen. Das ist jetzt nicht eingetreten, aber man muss auch sagen, am Ende souverän gemacht und vielleicht sogar noch ein bisschen Kraft gespart. Auch das ist ja für den Saisonschlusssport wahrscheinlich sehr, sehr wichtig.
Ich fand da auch genau, also die Chancenverwertung, das ist ja, glaube ich, auch so der Kritikpunkt, was man so im Netz liest. Ich glaube, an der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, von der Professionalität und wie wir das Spiel bestimmt runtergespult haben, Ballbesitz und so weiter, das war alles top in Ordnung und man hätte sich natürlich gewünscht, also es war ja im Vorfeld, glaube ich, bei allen so, also gerade weil wir auch in der Liga jetzt nicht diesen extremen Punch vorne haben und irgendwie jede Chance reinmachen, das ist ja nur genau das Gegenteil. Und da hat sich, glaube ich, jeder gewünscht, dass man dieses Spiel nutzt, um sich dort ein bisschen zu befreien und dann einfach die Tore zu machen. Am Ende steht ein 5-0, das ist ja auch ein klassenmäßig passendes Ergebnis, aber man hat natürlich, wie du sagst, Chancen gehabt, auch 10 Dinger zu machen. Und ja, da waren ein paar große Dinger dabei und genau, dieses Drüberschießen ist mir auch total aufgefallen, wo ich immer so dachte, das ist ja irgendwie, also nicht irgendwie Pfosten oder gehalten oder knapp daneben oder so, sondern immer irgendwie drüber. Also da weiß ich auch nicht, also das ist, keine Ahnung, Statik.
Du bist ja am Trikotdesign beteiligt gewesen und wie habt ihr da hinten was reingebastelt? Das ist zu schwer da.
Das war ja, also an dem Trikot, also es war das orangene Ausweichtrikot, an dem war ich nicht beteiligt. Also,
okay.
Also da trifft mich keine Schuld.
Orange gibt's bei TG nicht.
Ja, doch. Ich meine, es hat ja auch, sag ich mal, hat ja mittlerweile auch eine Tradition, dass man ein oranges Ausweichtrikot hat, weil das hatten wir auch schon durchaus erfolgreich in der Bundesliga gehabt. Finde ich auch eine witzige Idee, dass man jetzt nicht irgendwie sagt, ja, wir machen wie schwarz oder weiß, um Gottes Willen. Also, dass das Energie von dem Weiß weg ist, das ist ja schon mal eine Erlösung, weil da kann ich mich dran erinnern, das war in der Quote, glaube ich, irgendwie total schlecht. Also, da habe ich auch immer, ich glaube, ich bin auch FC Energie, glaube ich, per Mail sogar auf die Nerven gegangen, habe gesagt, ey, verbrennt diese weißen Trikots, das geht ja überhaupt nicht. Weil wir auch, glaube ich, damit nie Erfolg hatten und ich glaube auch, Relegation in Haching, dann irgendwie hatten wir auch die Weißen angehabt. Also das war so dann, glaube ich, der Punkt, wo es dann, glaube ich, auch Energie verstanden hat und hat gesagt, nee, keine Weißen mehr.
Ja, wie abergläubisch man auch ist, ne? An der Trikotfarbe macht man das fest, aber auf der anderen Seite ist es ja so irgendwie. Ich gucke auch schon wieder jetzt zum nächsten Heimspiel gegen 1860 München, gucke ich auch schon wieder, wen nehme ich mit, wer kommt mit mir mit, wer darf denn? Und wer hat eine schlechte Quote? Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Also da, das ist ein sehr wichtiges Heimspiel und da will ich nichts falsch machen.
Absolut. Wir machen wieder einen Firmenausflug mit unserer ganzen Truppe und da ist es so, dass wir das zweimal gemacht haben und das war einmal in der Regionalliga gegen Greifswald, dieses wunderbare Freitagabendspiel und dann waren wir letztes Jahr, war es ein Mittwochsspiel gegen Rot-Weiß Essen, was jetzt nicht so schön war, wenn man sich noch dran erinnert, was das für ein dröger 0-1 Kick war. Also
mal gucken. Die Formkurve geht nach oben jetzt wieder.
Ja, ich hoffe. Ja. Du machst dir Vorwürfe hinterher, TG. Also wenn du das...
Da war es der letzte Firmenausflug. Kann man meinen Kollegen sagen.
Da muss man selektieren. Da muss man
gucken. Erstmal Habelse.
Aber ansonsten...
Der mahnende erstmal Habelse. Und dann können wir...
Ja, aber sonst muss man zum Pokal sagen, ich freue mich auch, dass es ein Lausitzer Finale gibt. Ist ja noch nicht ganz da, wo gespielt wird. Also ich meine, jetzt wäre es natürlich ein bisschen ulkig, wenn der Fußball-Landesverband jetzt sagen würde, wir vergeben das aus Cottbus weg. Weil ich glaube, auch der VfB Krischow wird dafür sein, das in Cottbus zu spielen. Weil also wenn man ein Stadion voll machen will, und es ist ja auch eine Frage der Einnahmen, die werden ja auch geteilt. Ne? Also das wäre ja komisch, wenn man das aus Cottbus weggeben würde. Energie hat sich beworben. Was denkt ihr? Ja.
Fürstenwalde, glaube ich, noch, ne? Im Lostopf irgendwie?
Drei gibt's, also genau. Cottbus, Fürstenwalde und Bernau war das dritte.
Ja.
Bernau habe ich schon mal geguckt. Das ist eigentlich auch ein sehr schicker, aber trotzdem besserer Sportplatz. Die haben irgendwie eine kleine überdachte Tribüne mit so 200 Sitzen und der Rest ist so wie im Langenfelde-Marlow, so Graswelle halt, ne? Wo man dann halt wie draufsteht. Und ich glaube nicht, dass man, grundsätzlich bei einem Pokalfinale, wo Energie Cottbus dabei ist, also anders als jetzt im Halbfinale, werden da wahrscheinlich auch deutlich mehr Leute mitreisen, dass man das auf so einen Sportplatz gibt. Bei Fürstenwalde kann ich mir vorstellen, dass das, die haben ja einen kleinen Platz dort in Fürstenwalde, also von den Ausmaßen, Länge mal Breite, dass das vielleicht Krischow entgegenkommt, dass die vielleicht da irgendwie ein Interesse haben, in Fürstenwalde zu spielen. Von der Kapazität mit irgendwie 8.000, glaube ich, würde das auch passen. Haben auch einen großen überdachten Sitzplatzbereich. das wäre noch eine Möglichkeit. Da würde ich mich jetzt auch nicht zwingend gegen sträuben, zumal man da ja auch noch irgendwie relativ spontan einfach hinkommt. Aber am schönsten wäre natürlich schon irgendwie Finale da haben, wie man so in München sagt, ja.
Kurze, naja, ich weiß gar nicht, ob Risho jetzt wirklich so dieses, ich meine, klar, du gehst da rein, du willst sportlich natürlich das Beste zeigen, aber die brauchen ja Energie, auch nur die Daumen drücken. Ja, das, wenn wir über die Liga, dann sind die ja auch dabei.
Also grundsätzlich liegt das Finale ja, glaube ich, nach dem Saisonende der dritten Liga, ne? Also kann, glaube ich, noch, also ist, glaube ich, für den 23. Mai angesetzt, kann sich aber noch verschieben. Wegen der Relegation.
Landesverband hat ja gesagt, das wird dann wenn eine Relegation zu Buche steht, wird das dann angepasst.
Ja. Das ist super, weil das war nicht alle Jahre so. Also ich kann mich daran erinnern, mal unsere weiche Flensburg-Relegation damals. Da hatten wir, glaube ich, noch irgendwie 3 Tage vorher Pokalfinale in Babelsberg spielen müssen. Pfingstmontag war das, weiß ich noch. Und da hat man schon irgendwie gedacht, da der Fußball-Landesverband ist jetzt nicht irgendwie der irgendwie, also man hat auch gar nicht verstanden, warum, ja. Also wenn der Fußball-Landesverband profitiert ja da auch davon, wenn eine Mannschaft aus dem Land irgendwie möglichst hochklassig spielt, ne? Also entsprechend habe ich das damals nicht verstanden, aber wie gesagt, jetzt ist das offenbar anders.
Ja. Also nochmal gespannt. Ich habe jetzt sowieso, bin sehr positiv überrascht, habe jetzt auch wahrgenommen, dass sich die beiden Vereine schon seit längerem gut unterhalten und auch über eine Zusammenarbeit reden. Das finde ich hervorragend und sehr gut. Und tatsächlich ist ja sogar da der Begriff des Farmteams gefallen. Ich denke mal, das ist eine Geschichte, gerade weil Energie eben auch keine zweite Mannschaft hat. Mein Krischow spielt seit vielen Jahren in der Oberliga eine sehr gute Rolle. Und es gab ja auch mal diese ja, ich weiß gar nicht, ob das man wirklich Rivalität oder Feindschaft oder sowas, das ist ja eigentlich großer Quatsch. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so war oder ob das mehr oder weniger ein Medienthema war, was ja eigentlich nicht schlau ist. In so einer Region wie hier ist das ja nicht wirklich schlau, weil man muss ja auch ganz klar sagen, und das ist dem VfL Krischow ja wahrscheinlich auch bewusst, die lösen Energie jetzt nicht ab in der Beliebtheit oder so. Ganz im Gegenteil, ist eigentlich immer ganz gut, wenn man sich an sowas ranhängen kann, an so eine Geschichte wie Energie und davon eben auch sportlich profitieren. Das haben sie ja in den letzten Jahren, aber eigentlich immer nur, ich sage jetzt mal, am Ende der Karriere. Ja, die ehemaligen Energieleute, die dann nicht mehr bei Energie gespielt haben, sind dann eben nach Krischow gegangen. Und das wäre eigentlich cool, wenn man es genau andersrum auch machen könnte. Ne? Also wenn jemand so ganz jung ist, der noch keine Möglichkeit hat. Ich denke mal zum Beispiel jetzt, im Pokal haben wir gesehen, ne? Finn Heidrich. Mhm. Also das ist ja jemand, der hat ja zweifellos Talent. Und der müsste eigentlich von Woche zu Woche spielen und gefördert werden. Und das geht jetzt gerade nicht. Also das ist ja eigentlich eine Tragik, dass so ein Junge die ganze Zeit nur mittrainiert und dann, wenn es zum Spieltag geht, auf der Tribüne sitzt. Und wenn man sowas schaffen kann, dass der sich vielleicht so in der Oberliga entwickeln kann, das fängt schon, also das ist eine richtig gute Idee.
Also die haben das tatsächlich schon mal gemacht. Also ich kann mich daran erinnern, ich muss jetzt überlegen, ich würde meinen, das war Fritz Pflug, der immer noch in Krischow spielt.
Das ist schwer verletzt, übrigens. Jetzt habe ich es gerade gelesen.
Ich hatte bloß gelesen, dass der ausgewechselt wurde, aber habe es gar nicht. Okay, er hat sich verletzt da.
Achillessehne gerissen.
Ach du meine Güte.
Ja.
Jedenfalls ist der, glaube ich, mal, wo der bei uns in der U17 gespielt hat, war das irgendwie klar, dass der schon dann bei uns in der ersten mittrainiert hat. Und der wurde nach Krischow verliehen. Und damals als 16-17-Jähriger hat er für Krischow gespielt, hat aber bei Energie noch, weil er noch auf der Sportschule war, mittrainiert. Also hat mit der U17 trainiert, hat, glaube ich, sogar bei der ersten damals mittrainiert. Das ist schon alles ein paar Jahre her natürlich. Und da gab es dieses Beispiel, dass man sagt, du nimmst so einen B-Jugendlichen, A-Jugendlichen. Da gab es, glaube ich, so das erste Mal ein Problem, weil auch damals Energie im Pokal, im Landespokal auf Krischow getroffen ist. Und er gehörte ja irgendwie Energie Cottbus. Und da hat damals, ich weiß gar nicht mehr, wer da in Amt und Würden war bei Energie. Also sowohl Präsidium als auch Trainer, kann ich nicht mehr genau sagen. Aber es gab eine Diskussion. Ich glaube, das war diese Corona-Zeit. Da wurde gesagt, der darf dann nicht spielen in dem Pokalspiel. Und das war dann irgendwie Fritz Pflug. War tot traurig, weil das natürlich das größte Spiel seiner Karriere war zum damaligen Zeitpunkt. Und ich fand es auch irgendwie völlig bescheuert, dass man dann irgendwie sagt, okay, ja, das ist jetzt irgendwie unser Spieler, der darf in diesem Pokalspiel nicht antreten. Also da kann es durchaus sein, dass dann auch wir uns manchmal auch dämlich verhalten haben in früheren Jahren. Genau. Ja. Und jetzt habe ich auch mitgekriegt, dass da irgendwie ja Pele im Interview gesagt hat, dass er auch mit dem Präsidenten, also unserem Präsidenten offenbar, mit dem Präsi von Krischow und mit dem Toni Lemke, der da lange Zeit Trainer war. Ich weiß gar nicht, was der jetzt
sportlicher
macht.
Leiter wieder.
Der sportlicher Leiter, okay.
Ja, ja.
Dass die sich zusammengesetzt haben und wahrscheinlich so eine Sache überlegt haben.
Ja,
was ich auch total gut finde.
Ja, machen. Also da müsste man nur die Rahmenbedingungen abstecken. Aber ich glaube, dass das für beide Clubs hier in der Region, die ja am höchstklassigsten spielen hier in der Lausitz, dass das total Sinn macht. Also gerade eben weil Energie, und das sagt ja Pele auch, das ist einfach nicht zu finanzieren. Eine zweite Mannschaft, das wäre schon cool, wenn man die Jungs dann auch relativ hoch fördern kann. Das Einzige ist eben nur, du kannst sie halt nicht hin und her tauschen. Also das geht halt nicht. Das ist dann eine ganze Saison dann da oder eine Halbserie zumindest. Aber es geht halt nicht, oh, gut entwickelt, komm mal, schnell hier wieder zu. Das funktioniert halt nicht. Da, naja, aber auf der anderen Seite, ne, wenn sich jemand da gut entwickelt und wie gesagt, die Krischower, das muss man ja auch wirklich sagen, seit vielen Jahren stabil in der Oberliga, auch mal mitgespielt um den Aufstieg, das ist jetzt nicht mehr ganz so. Ja, also auch die wirtschaftlichen Bedingungen sind ja in Krischow Lausitzer Bedingungen, die sind halt nicht wirklich gut und auch nicht besser geworden, aber trotzdem, alle Achtung, sie spielen nach wie vor im vorderen Drittel mit. Und spielen immer jedes Jahr eine gute Rolle. Und deswegen, also ich fände das gut, ne? Also wenn man das hinkriegt, wenn man da ohne Eitelkeiten sich gegenseitig die Sachen auch gut absprechen kann und so, dann macht das, glaube ich, für beide Seiten sehr viel Sinn.
Die Entwicklung oder der Start wurde schon mal gemacht, was Tegea schon erzählt hat damals. Das sind ja etliche Nachwuchsspieler gewechselt nach Krischow und dann hat man das ja nach außen so ein bisschen so mitbekommen, Mensch, klar, dort können sie Spielpraxis sammeln, spielen sie mehr als bei uns und dann gehen sie irgendwann zurück zur Energie. Das fing ja alles mal an, alles vernünftig miteinander, bis dann dieses ominöse Pokalfinale, Landespokalfinale in Luckenwalde kam, wo dann auf einmal aus dem, ich weiß es bis heute nicht, aus dem Nichts dann so eine Feindschaft dort irgendwie rausgegraben wurde. Ich weiß nicht woher, warum. Eine Aggressivität war da drinne im Vorfeld, gar nicht mal während des Spiels, im Vorfeld schon. Keiner weiß, wo es hergekommen ist. Und da war dann erstmal Totenstille danach mit diesem Pokalfinale. Da gab es ja auch noch dann zum Schluss ein paar Ausstreitungen mit ein bisschen Platzsturm, glaube ich. Wo ich mich damals schon gefragt habe, ich glaube, jeder, der einen Krischow-Schal umhat oder ein Krischow-T-Shirt damals getragen hat, das sind ja dieselben Leute, die auch zur Energie gehen.
Ja.
Das sind ja keine Energiehasser, das sind ja dieselben Leute. Ich habe das damals überhaupt gar nicht verstanden, wo das hergekommen ist. Und das ging ja dann teilweise auf der Tribüne. Ich habe dort für Energie FM kommentiert dort oben. Und das passierte alles vor mir, auch auf der Tribüne. Und das war nicht gerade fein, also muss ich ehrlich sagen. Ich weiß aber bis heute nicht, warum das so entstanden ist, warum da so eine Feindschaft. Wie gesagt, Ronny, was du ja auch sagst, man ist ja gegenseitig, man kann sich doch gegenseitig füttern und einen Nutzen draus tragen für die Region. Können beide gut profitieren. Das kann Krischow und das kann Energie Cottbus genauso. Aber wenn man sich jetzt wieder die Hände gereicht hat, wie es ja so scheint, ich habe das nicht verfolgt, dann ist es ja gut, dann ist es der richtige Weg. Wahrscheinlich ist es genau wie Lemke mit Potsdam den Brief. Vielleicht hat es in Krischow auch genutzt, ja.
Ja. Also ich glaube aber schon, dass, ich sage mal, eine Konstellation damals eine andere ist als heute. Wenn wir in der dritten Liga spielen mit eher einem Blick nach oben, ja, noch als nach unten, aktuell zumindest, und Krischow jetzt nicht die Mannschaft ist, die jetzt, sage ich mal, wenn die jetzt von der Oberliga in die Regionalliga aufsteigen, weiß ich sowieso nicht, wie die das auf ihrem Sportplatz hinkriegen sollen, da irgendwie ein Regionalliga-taugliches Stadion zu machen. Davon abgesehen ist halt das Thema, wir sind jetzt einfach weiter auseinander sportlich.
Ja. Ja.
Das war damals eine andere Situation. Da muss man auch sozusagen als Energiefan sagen, hat ihn natürlich irgendwie Krischow, die um den Regionalliga-Aufstieg mitgespielt haben, während wir in der Liga da teilweise auch rumgedümpelt sind und auch teilweise dort festhingen und auch nicht wirklich gut gespielt haben. Da war das natürlich auch, sag ich mal, von Cottbusser Seite eine ganz andere Situation. Ja, also wo man sagt, irgendwie, da hat man die natürlich schon irgendwie als Konkurrent eher wahrgenommen, wo man sie jetzt reden wir über ein Farmteam, weil irgendwie zwei Ligen zwischen uns liegen, als wenn man irgendwie die Gefahr besteht, man spielt in der gleichen Liga, ja. Also das kommt noch mit dazu.
Ja, und ich denke mal.
Ich habe ja, glaube ich, damals ein Spieltag, da waren wir nur einen Platz getrennt und nur durch die Ligen waren wir getrennt. Wir waren Letzter, Kriecho war Erster. So war damals die Konstellation und dann, klar, ging dir der Arsch auf Grundeis dann.
Naja, klar, und dann reagiert unser Verein genauso wie, sag ich mal, unsere Fans, ja. Also dann ist das schon irgendwie eine Konkurrenz, die man dann eher argwöhnisch beobachtet. Ist alles ein paar Jahre her, wahrscheinlich so 5-6 Jahre so geschätzt. Ja, und dementsprechend ist es ja ganz gut, wenn da jetzt irgendwie Gras drüber wächst und dass man da irgendwie anders rangeht. Wie gesagt, zumindest bei auf Energieseiten sind jetzt andere Protagonisten am Start, die es anders einschätzen. Und ich kenne es auch noch so, dass es mal ganz anders angefangen hat. Genau die Idee, also für Leute, die, ich sage mal, in der A-Junioren-Bundesliga gespielt haben und dann, sage ich mal, den Sprung jetzt bei Energie nicht in die erste geschafft haben oder nur zum Teil geschafft haben, dass es für die eine Option durchaus ist, in Kriecho zu spielen, weil man eben in der Region bleiben kann. Ja, man muss nicht zwingend wegziehen. Kriegt da offenbar ja irgendwie einen ganz guten Job angeboten oder eine Ausbildung und kann noch mit dem Kicken noch ein bisschen Geld verdienen. Und ich glaube, so viel Möglichkeiten, das so zu machen, gibt's jetzt in der Lausitz, jetzt hier im Umkreis 50 Kilometer um Cottbus, gibt's da nicht. Da ist wahrscheinlich Kriecho wirklich die einzige Möglichkeit, das so zu realisieren. Ja.
Ja. Naja, sind wir mal gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal noch einmal mindestens Gegner im Finale. Sind wir mal gespannt, wann das gespielt wird. Also da ist der Spieltermin ja abhängig vom Ausgang in der dritten Liga und da gucken wir mal, wie sich das jetzt gestaltet. Tja, ja, wir haben ja gerade gesagt, so richtig frei geschwommen, so dieses totale Begeisterungsspiel mit eben einem Torfestival. Das war es nicht. Glaubt ihr denn, dass es uns trotzdem geholfen hat, dieser Sieg im Pokal oder einfach nur, ja, Business as usual gemacht, was man machen musste?
Boah, das kann ich überhaupt
echt professionell gespielt, das Ding von Minute 1 an, was ich auf meinem kleinen Handy verfolgen konnte. Da wurde Blankenfelder Marlow nicht auf die leichte Schulter genommen. Also wir haben gleich das Zepter in die Hand genommen, gleich auch Richtung gegnerischen Tor, um wirklich schnell klare Verhältnisse zu schaffen. Das war kein, wie letztes Jahr Stahnsdorf, jeder kann sich erinnern, du hast da gesessen, gestanden und hast gefragt, was ist denn hier los? Unterschätzen die, ist das hier was Larifari? Die Einstellung war diesmal definitiv eine professionelle. Wir haben das Spiel dort, sag ich mal, in der Hand gehabt, alles klar. Und der Gegner hat das gemacht, was er eben konnte, mit einem überragenden Torhüter noch, der alle Emotionen ausgelebt hat, die er drauf hat. Aber das gehört dazu, das ist ja das Schöne, das ist oft die schöne Atmosphäre. Und wie Thomas von auch sagt, du kriegst ja alles mit, jeden Schrei, jeden Spruch. Er hat ja oft dann die eigenen Leute da noch angebrüllt. Und das ist ja das Coole, das ist ja das Schöne, das ist ja so die Bockwurst, Bier, Bratwurst, daneben ein bisschen pöbeln, du stehst am Spielfeld dran. Genau das wollen wir doch haben, das ist Fußball. Aber zum Freischaufeln, wie du jetzt gefragt hast, Ronny, glaube ich, ist es nur ein bisschen. Ich sehe eher das Freischaufeln, vermute ich mal, dass das ganz schnell schon nach dem Ulm-Spiel losging, schon in der Kabine, glaube ich, dass die Mannschaft, denke ich mal, da sich versucht hat, untereinander freizuschaufeln, dass man da vielleicht mal wirklich jetzt geredet hat, dass man da auch mal Sachen angesprochen hat, die vielleicht irgendeinem Mitspieler wehtun erstmal im ersten Moment, aber dann, wenn es dargelegt wird, erklärt wird, dass man sagt, klar, war mein Bock, habe ich falsch gestanden oder wir stehen die ganze Zeit falsch oder andere Taktik. Ich denke, das hat schon vor Blankenfelder Marlow angefangen, intern. Ich glaube, die Äußerung von Bollitz und Tobi Röder nach dem Ulm-Spiel, wir hatten das ja auch schon im letzten Podcast, diese ganzen Fragezeichen im Kopf haben ja die beiden auch gehabt, die konnten sich ja auch nicht erklären nach diesem genialen Auftritt in Stuttgart, wo alles passte, wo wir total begeistert waren, bis zu diesem Rätselspiel Ulm. Und ich denke mal, das hat danach schon begonnen, nicht erst mit dem Pokalspiel.
Also ich fand es wichtig, dass wir von unserer Aufstellung, also erstmal der taktischen Aufstellung, dem 4-3-3 nicht abgerückt sind, sondern das einfach genauso durchgezogen haben. Dann einfach schon einen guten Kader haben starten lassen, das nicht auf die leichte Schulter genommen haben. Es ist absolut richtig, dass man einfach mal 2-3 Spieler denen eine Pause gibt, dass sie mal durchschnaufen können. Es wurde ja auch, also dass Tolli draußen ist, aber der wird da im 1-1 von der Position zumindest ersetzt durch Buziades und Borgmann. Und dann fand ich es ganz interessant, mal Straudi als Linksverteidiger zu sehen. Das ist auch mal eine Option. Der hat mir auch sehr gut gefallen in dem Spiel. Ja, also das war definitiv so, dass der einfach eine also ich bin von dem Simon Strauli so überzeugt, weil der einfach so eine absolute Professionalität an den Tag legt, ja. Und da wie gar nicht nachdenkt und sagt, ja, es ist jetzt irgendwie hier so ein Kick auf dem Platz in einer Kleinstadt oder so, sondern der spielt einfach immer seinen Stiefel. Das fand ich super. Ja, und auch Erik Engelhardt, wo dann gesagt wird, ja, okay, der spielt mal eine Halbzeit, damit er irgendwie im Wettkampfmodus bleibt, in diesem Flow. Ja, und dann natürlich Ted Tatamusch, zwei Tore gemacht, ja, also der Kopfball, da hilft ihm natürlich A, seine Größe, B, natürlich der Torwart, der da nicht so hinkommt. Und dann war natürlich das Zweite, war schon irgendwie, wo du sagst, ich meine, das waren ja ganz oft diese Szenen, wo wir gerade gesagt haben, drüber gehauen oder irgendwie da im fünften Versuch immer noch irgendwie jemand angeschossen und da hat er natürlich auch sehr überlegt den Ball reingemacht. Ich glaube, auf jeden Fall für ihn hat sich's, glaube ich, gelohnt, dort in dem Spiel auf dem Platz zu stehen und da mal zwei Buden zu machen und ein bisschen Sicherheit zu kriegen.
Man hat ja auch gehört, was Pele über ihn gesagt hat im Nachgang, ne? Dass das ein ganz fleißiger Spieler ist, im Training unheimlich engagiert, immer dran und so. Und dann gönnt man es eben auch einem, dass jemand, der es ja auch, muss man sagen, nicht so einfach hat in der Saison, also sich durchzusetzen, da reinzukommen, in die Mannschaft zu kommen, das hat ja bislang nicht geklappt, zumindest nicht regelmäßig geklappt. Und wenn dann jemand trotzdem dranbleibt, und das hat ja Pele nach dem Spiel auch gesagt in den Interviews, dass das so einer ist, der immer dranbleibt und der, dem man es eben auch gönnt, dann freut man sich ja auch für so einen, dass das funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich fand das sehr, sehr spannend, sehr schön. Habe mich sehr gefreut, Henry Rohrig und Simon Strauli zu sehen und nicht entweder oder. Nee. Und ich bin ehrlich, bis so ein bisschen meine Hoffnung für die letzten Spiele, ne, dass wir vielleicht eine solche Konstellation finden. Wir haben es noch nicht jetzt gesehen in der dritten Liga, wie das funktioniert. Das kann man jetzt schwer sagen nach so einem Pokalspiel. Aber zumindest die Option ist da. Und das wiederum gibt mir Hoffnung, dass wir dann vielleicht so einen Axel Borgmann nicht auf der Linksverteidigerposition, ich sage es mal, verschenken müssen. Das macht er ja, ne, trotzdem souverän und so. Aber der gefällt mir halt eine Etage weiter vorne deutlich besser. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Ne? Und dann wäre eben die Möglichkeit, solange wie da Guevara hinten nicht zur Verfügung steht, das wäre eben wirklich eine coole Variante, wenn beide sozusagen mit ihren Qualitäten, der eine ist ja mehr derjenige, der auch nach vorne geht, wo das Spiel dann auch so eine andere Gewichtung bekommen, Henry Rohrig. Der andere ist der total souveräne Abräumer, der wirklich keinen Ball verloren gibt, der immer noch irgendwie rankommt. Das ist manchmal echt erstaunlich, wie der noch eine Grete dazwischen kriegt. Aber das ist so eine Sache, wo ich dachte, ja, vielleicht ist das so eine Erkenntnis aus diesem Spiel, ja, aus dem Halbfinale, die wir vielleicht für die letzten 8 Spiele nochmal gut nutzen können.
Ich finde es auch gut, dass man das mal getestet hat. So, also ich war schon, wo die Aufstellung kam, per WhatsApp Kumpel mir geschickt, da war ich schon, boah, geil. Rohrig, Straudi, beide. Diese Idee finde ich schon erstmal gut. Wir haben es ja auch im Podcast schon ein paar Mal gehabt hier. Einer war ja mal draußen so und eigentlich haben wir auch schon mal gesagt, eigentlich wollen wir ja beide sehen, weil sie beide überzeugen. Es ist ja keiner schlechter.
Ja.
Und jetzt mit der Variante, Straudi auf links, Rohrig bleibt rechts auf der Schiene dort. Und wie gesagt, Straudi ist ja ein bisschen defensiver orientiert. Und es passt ja, wie gesagt, immer noch, es ist ein Sechstligist, mit Vorsicht zu betrachten, beim Tempo in der dritten Liga, müssen wir das auch erstmal beobachten. Aber es ist zumindest noch eine Variante mehr, die wir jetzt in der Hand haben zum Ausspielen, sage ich mal. Ja. Du weißt nicht, wann kommt Guevara zu 100% zurück und Lukoki noch alles. Wir haben uns ja wieder eine Variante offen gehalten. Die passt ja. Wie gesagt, Ligabetrieb was anderes, aber ich gehe auch mit Ronny gegen Ulm, Borge hinten links, er macht das solide, alles, das nichts gegen Borgmann, aber er ist verschenkt auf der Position, er hilft uns vorne viel effektiver. Und ich fand es auch von der Aufstellung her gut, dass das Pele Wollitz oder der ganze Staff wahrscheinlich auch entschieden haben, Borge und Tolli wirklich mal so eine Auszeit zu geben, dass die wirklich durchtanken können, weil das sind ja unsere Leader in der Liga, die, glaube ich, auch die meisten Kilometer gehen, lehne ich mich mal raus. Und gerade Tolli auch mit Ramadan, was er ja hatte. Ich habe auch Sport gemacht, ich kenne mich da auch so ein bisschen aus. Und wenn die Ernährung dann eine andere ist, dann reagiert auch dein Körper. Das ist einfach so. Und ich glaube, da haben vielleicht auch ein paar Körner manchmal gefehlt durch diese Zeit. Und jetzt kann er nun wieder alles zu sich nehmen, was er braucht für seinen Tank. Und ich denke, Tolli werden wir, glaube ich, auch anders erleben. Viel, viel frischer, glaube ich, noch im Ligabetrieb. Und das ist auch gut. Und ich glaube, da macht doch in der Mannschaft keiner Zoff. Wieso kriegen die Freizeit? Warum können die? Ich glaube, da geht jeder mit, weil jeder im Kader weiß, was an den beiden haben.
Ja, sind auch die Älteren, ne? Also sind ja auch zwei der älteren Spieler. Insofern, dass die mal geschont werden in so einer langen Saison. Und die Drittliga hat ja eine sehr, sehr lange Saison. Ich halte es auch für ganz normal. Gerade in dem Spiel, wenn du jetzt nicht gegen eine Mannschaft spielst. Wir hatten ja auch im Landespokal hatten wir auch große Duelle in anderen Landesverbänden von Mannschaften, die so aus den gleichen Ligen kommen. Ne? Also da geht es schon ganz anders zur Sache. Und in dem Spiel, ne, ist halt dankbar insofern, dass du eben auch wirklich mal sagen kannst, komm, wir dosieren mal.
Ja, also ich war ja auch der Meinung, also dass jetzt diese Länderspielpause, / Pokalpause, ich habe mir schon fast gedacht, dass wir Tolly nicht spielen lassen in dem Spiel. Ich habe jetzt fast so gedacht, gibt noch zwei, drei weniger, die da irgendwie auflaufen. Aber so groß ist der Kader dann wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe mir das fast gedacht, weil wirklich, man hat das Gefühl, also man hofft ja, dass es jetzt irgendwie am Ramadan lag, ja, dass es irgendwie, dass sozusagen diese schon irgendwie sichtbare Schwächung da irgendwie damit zusammenhängt und dass das jetzt natürlich irgendwie durch ist. Ne? Ich habe dann echt mal gegoogelt, ja, was die Muslime da alles nicht dürfen. Und das ist schon, war schon ganz schön heftig. Also es ging ja bis zum irgendwie Wassertrinken hin oder sowas. Das nicht. Und dann denkt man so, okay, irgendwie Leistungssportler, die dürfen sich, glaube ich, so ein paar Ausnahmen irgendwie noch neben, ja, also wahrscheinlich ähnlich wie ein Straßenbauer irgendwie in dem Bereich, ja, also die dürfen dann schon ein bisschen mehr, aber es ist trotzdem irgendwie heftig und ja, ich glaube, dass da jetzt, wie gesagt, ich fand einfach wichtig, was ich vorhin gesagt habe, dass wir trotzdem in dem Spielsystem halt geblieben sind, dass wir dann nicht irgendwie gesagt haben, okay, die sind jetzt nicht dabei oder die nehme ich mal raus und jetzt stellen wir irgendwie um und machen mal dies, das, jenes, sondern dass man einfach trotzdem sagt, okay, alle anderen passen sozusagen in dieses Gerüst rein und müssen in dieses Gerüst reinpassen. Und dafür sah es dann eben trotz Sechstligist einfach gut aus. Also wie gesagt, Chancenverwertung können wir darüber diskutieren. Aber die Art und Weise, wie wir das Spiel aufgezogen haben, trotz der Wechsel in unserem festen Core-Set, das hat mir gefallen. Ja.
Ja. Zum Thema Freischwimmen glaube ich, also ich bin da, ne, ich denke auch, es war kein Freischwimmen. Okay. Es war jetzt so, dass es war Pflichterfüllung. Ich glaube, Freischwimmen, wenn uns das gelingt, dann gelingt es uns jetzt im nächsten Spiel in Havelse. Das ist das, was entscheidend ist. Und ich glaube, das weiß auch jeder in der Mannschaft. Dieses Spiel entscheidet über das, was danach passiert. Also das ist, ne, wenn du da souverän gewinnst, das Ding runterspielst und dazu nicht wackelst, sondern souverän wirklich spielst und auch deine Chancen nutzt, dann hast du eine ganz andere Stimmung wieder in der Mannschaft, die ja jetzt auch gar nicht schlecht sein darf, diese Stimmung, weil was ist passiert? Ne? Jede Mannschaft in der dritten Liga, jede ausnahmslos, alle, die da oben spielen, hatten in dieser Saison ihre Schwächephasen. Es gibt auch kein Osnabrück, ist da durchmarschiert die ganze Saison. Es gibt keine einzige Mannschaft, die das nicht hatte, was wir jetzt hatten. Und trotzdem sind die alle wieder da. Es ist keiner rausgefallen, die sind alle oben dabei und ich glaube, das wird bei uns genauso sein.
Es ist ein Punkt. Also ich meine, über mehr sprechen wir ja gar nicht. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass wir irgendwie da jetzt irgendwie abgeschlagen sind oder so. Ne? Logischerweise, klar, waren die letzten Wochen jetzt nicht die optimalste Punktausbeute, aber es war jetzt auch nicht die schlechteste. Wie gesagt, wir haben nach wie vor eine Niederlage in der Rückrunde und damit sind wir, glaube ich, unter allen Vereinen da, glaube ich, noch wahrscheinlich noch wieder Osnabrück rausgenommen, wahrscheinlich schon noch irgendwie die Besten. Ja, und das zweite Thema ist halt, also auch, das ist ja total interessant, also was wir auch letzte Woche schon hatten, also diese Selbstwahrnehmung, dieses sozusagen Selbstgeißelung, sind wir schlecht und alles ist mies und so weiter. Wenn man wirklich mal extern irgendwie reinhört, auch was die Presse so sagt oder so, da schreibt uns gar keiner ab. Also die sagen auch, also wie ich, bei Magenta TV, die ja jetzt, wie gesagt, die komplette Liga beobachten, die sind fest der Meinung, dass wir da immer noch eine Rolle spielen und das sehe ich auch so. Aber logisch, klar, die Spiele werden weniger und viele Ausrutscher darf man sich nicht erlauben, sondern man sollte jetzt für positive Überraschungen sorgen, auf jeden Fall. Und eine positive Überraschung wäre es natürlich, eine positive Überraschung, also eine Überraschung ist es nicht, wenn wir da in Havelse gewinnen sollten, aber danach das 60-Spiel, das ist schon, glaube ich, so das erste richtige Endspiel dann, ja, also wo man sagt, okay, da muss man richtig liefern, also weil natürlich auch der Gegner da eine brutale Qualität mitbringt. Aber wie Ulf schon sagt, also wir ein Spiel nach dem anderen, ja. Also wir fahren jetzt erstmal Ostersamstag nach Hannover, ins legendäre Eilenriede-Stadion. Ja, ich fahre mit, weil ich freue mich auf das Stadion. Weil das ist ja auch so ein, sag ich mal, so ein mittlerweile renoviert, aber einfach so ein Kasten mit ganz viel Tradition. Ja, also das ist ja uraltes Stadion, Länderspiel von sozusagen, also in den 30er Jahren, 50.000 Zuschauer damals irgendwie in einem Länderspiel in den 30er Jahren. Total witzig, was ich gar nicht wusste, ist, dass diese Hintertortribüne, die jetzige, die alte, das war die frühere Haupttribüne. Also die haben da irgendwie den Platz gedreht. Ja. Das fand ich auch ganz witzig, das kannte ich nur. Ich glaube, beim HSV war es, im Volksparkstadion war es, glaube ich, auch so. Ja. Das ist das einzige Beispiel, wo ich es kenne. In Hannover haben sie es wohl offenbar auch so gemacht. Ja, also ich habe meine Stehplatzkarte und da freue ich mich tierisch auf die Fahrt am Ostersamstag.
Na, es ist jetzt Endspielphase, ne? Also Crunch-Time, das muss man so sagen. Das sagt man schon so oft, aber jetzt ist es halt wirklich, jetzt geht es halt wirklich los. Genau, mit dem Spiel, mit dem nächsten Ostersamstag geht's halt wirklich auf die Zielgerade. Ja, und das Tolle ist, und deswegen, wir sind ja heute in der letzten Folge, hat uns jemand empfohlen, wir sollten es umbenennen, weil wir alles schön reden. Ich finde das überhaupt nicht schön geredet. Wir sind in der Endphase dieser Saison. Unter so vielen Mannschaften sind wir in der Verlosung absolut in Reichweite. Das hätte vor der Saison niemand für möglich gehalten, inklusive mir. Ne, sag's immer noch, ich gebe das gerne zu. Ich war keiner von denen, die daran geglaubt haben, dass uns eine Wiederholung der letzten Serie glücken wird. Und insofern, ich rede da gar nicht schön. Ich sage nach wie vor Hut ab vor der Entwicklung dieser Mannschaft, dass im Sport nicht alles geradlinig läuft. Das muss ich hier, glaube ich, niemandem erklären, der hier zuhört oder zuguckt. Es gibt immer solche und solche Phasen. Aber was man der Mannschaft nicht absprechen kann, glaube ich, in dieser Saison, das ist ihre Entwicklung. Die ist zweifellos vorhanden und der Club entwickelt sich nach vorn. Also insofern, was will man? Ja, dass wir jetzt nicht der Zauberverein sind, der da die Liga dominiert. Also tut mir einen Gefallen. Also
ich hab's letzte Woche nach Ulm auch schon gesagt, wir reden von, oder TG hat's von auch, wir reden von einem Punkt auf Platz 2. Einen Punkt. Also immer mal groß schreiben. Und wir sind punktgleich mit dem Dritten. Wir sind immer noch mit dabei in der Verlosung. Und dieses Schönreden, gehe ich nicht mit. Wir haben auch letzte Woche den Finger in die Wunde gelegt. Wir haben auch gesagt, das war ein Grottenspiel, es war ein Grottenkick. Da haben wir nichts schön geredet. Wir haben uns auch geärgert. Und wir haben uns natürlich auch vorher über das 0-0 gegen Hansa geärgert. Aber der Unterschied bei uns ist, glaube ich, dann, dass ich dann das trotzdem noch drehe und trotzdem immer noch positiv auf die Tabelle sehe und sage, wir sind ja trotzdem dabei. Wir sind nicht abgeschlagen wie Ingolstadt, die um gar nichts mehr spielen, sondern wir sind dabei. Und da suche ich doch eher dieses Positive. Ich gehe dann hin und supporte die Mannschaft, brülle die nach vorne, weil ich diesen Erfolg ja genauso will wie die Mannschaft. Was nutzt es denn, wenn wir drei jetzt hier in Trauer verfallen und jetzt auf die Mannschaft einprügeln wegen einem Unentschieden gegen Ulm? Was bringt das? Was bringt das irgendjemandem? Das ist, was ich nicht verstehe. Und so werden wir drei, glaube ich, auch nie ticken, dass wir hier mit der Axt rumrennen. Keine Ahnung, was ich jetzt für einen Begriff nennen soll. Klar war es blöde gegen Ulm, klar haben wir uns geärgert, alle, aber dann schaue ich nach vorne, ich habe Auswärtsspiel in Havelse, dann kommt 60 und wir haben einen Punkt hinter Platz 2 und das ist dann unser Optimismus und den werden wir uns auch nicht nehmen lassen. Dazu sind wir viel zu lange schon dabei, glaube ich.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Das ist, man, wenn man so lange dabei ist, dann hat man eben schon so viel in der Energiegeschichte erlebt. Das ist doch Quatsch, nach einer zweifellos Schwächephase, das haben wir nie irgendwie anders gesehen, ne? Ja. Aber auf die Mannschaft draufzuhauen, da weißt du doch, wem nutzt das? Also das ist doch völliger Quatsch. Ne? Also das ist ja sowieso Jammern auf sehr hohem Niveau. Also ich sag nochmal, da gibt es in dieser Liga gibt's mindestens 16 Mannschaften, die würden jetzt gern mit uns tauschen. Ja. Und das ist so eine Sache, wo ich denke, macht da gar keinen Sinn, jetzt unzufrieden zu werden, weil wir jetzt in der Rückrunde ein Spiel verloren haben und die anderen, war jetzt nicht so optimal, aber das ist ja trotzdem.
Aber wir haben es ja nicht schön geredet. Das ist ja was, was ich auch nicht so verstehe. Wir haben noch den Finger immer in die Wunde gelegt, klar. Aber dann suchen wir ja auch vernünftig und sachlich auch nach Gründen oder woran hat sie gelegen, ne? Auf einer Bank oder auf dem Feld. Aber was nutzt es denn wirklich, da jetzt raufzudröschen? Das ist das verstehe ich dann immer nicht, wie Leute so ticken können dann. Dieses, was nutzt das, wenn ich auf meinen Lieblingsverein, wo ich mein Geld hinbringe, meinen Fanartikel kaufe, dann auf eindrösche? Was bringt mir das? Das bringt mir gar nicht. Nein, ich
versuche in der Woche
den Haken zu finden und gucke zum Wochenende, okay, nächstes Spiel auf Sieg. Punkt.
Ja. Aber die Leute gibt es auch. Ja. Also die Leute gibt's auch, die sozusagen Energie Cottbus Fanliebe in so einer Art Selbstgeißelung irgendwie sehen. Ne? Also vielleicht haben die sich auch den Verein ausgesucht und nicht, keine Ahnung, irgendwie RB Leipzig, ja, wo man immer erfolgreich ist und klatschen darf. Ja, keine Ahnung. Aber es ist einfach so. Ich meine, die Frage 1 natürlich, mit welcher Konstellation selbst geht man halt ran. Und da haben wir jetzt festgestellt, als die Saison startete, haben wir uns alle woanders gesehen, ja, also mit Bibbern woanders gesehen. Ja. Und dafür läuft es einfach absolut perfekt. Und das andere ist, wir sind einfach alle über 40 Jahre dabei und haben einfach alles schon erlebt. Ja, also im Guten wie im Schlechten. Mhm. Und da ist man dann irgendwie abgebrüht und dann sagt man irgendwie, ja, es bleibt halt trotzdem mein Verein. Also solange da irgendwie 11 Leute in rot-weißen Trikots mit dem Ball irgendwie auf dem Rasen laufen, solange kann ich für mich sagen, bin ich dabei. Ja, also solange das irgendwie existiert. Und dementsprechend, wenn es dann immer schlecht läuft, dann läuft es halt schlecht und man verliert eben auch mal ein Spiel. Ja, oder man hat auch mal irgendwie 3-4 Spiele jetzt nicht irgendwie den totalen Hype, ja. Aber das ist doch alles nichts Ungewöhnliches. Also ja. Nehmen wir jetzt mal irgendwie einen FC Bayern München raus, dann zeigt mir mal jemand in Deutschland einen Verein, bei dem das anders läuft. Also mir fällt da keiner ein, ja. Also selbst ein aktuell hochgelobter FC Schalke 04 in der zweiten Liga, also wenn ich das ab und zu beobachte, was die für eine Grütze zusammenspielen, also da brauche ich mich mit Energie Cottbus auch nicht verstecken. Also sorry, ja.
Ja, das ist ja auch am Ende des Tages, finde ich immer, was passiert? Also selbst wenn wir das nicht schaffen, was passiert denn? Klar, man ärgert sich. Ja, man ist auch schade. Und man trauert vielleicht der vergebenen Chance so ein bisschen hinterher. Aber trotzdem fiebert man doch am nächsten ersten Spieltag der neuen Saison, fiebert man doch wieder mit. Und es geht von vorne los. Und das Schöne ist ja bei uns, ich meine, ich habe ja für den Club mal gearbeitet, das bin ich ja jetzt nicht mehr, ich bin jetzt nur noch Fan. Und das Schöne ist, insofern, ob sportlicher Erfolg oder nicht, das ändert ja nichts daran, dass ich da Fan bin. Und ich kann nicht entlassen werden. Ich muss jetzt nicht gehen, weil wir nicht aufsteigen, sondern ich kann da bleiben und auf der Tribüne sitzen. Und insofern ist das doch schön. Und wenn man diese Entspannung des, ich sage es mal so, wenn dann immer das nicht übel, aber diese Entspannung des Alters irgendwann hat, dann hast du auch nicht mehr diese, ich will mal so sagen, diese Gefühle, dass du jetzt da draufhauen musst, damit es dir besser geht und damit du sie bestrafst für das, was sie da gespielt haben. Irgendwann ist das, glaube ich, weg. Also da hast
Es sei denn, es ist so eine Ersatz.
Okay.
Draufhau-Sache, ja, weil du irgendwie andere Sorgen hast oder so, weil du sagst irgendwie, okay, zu Hause komme ich nicht zu Wort, dann muss ich das im Stadion rauslassen.
Ja.
Nein, ich weiß nicht, wie alt der User war. Ich meine, das ist ja auch jetzt Meckern auf hohem Niveau, dass jetzt mal ein User irgendwie uns vorgeworfen hat, dass wir irgendwie alles schön reden. Ja, mein Gott, also das ist jetzt, oder User, Kommentar Typ halt, ja. Alles nicht schlimm. Und ich sehe das auch so. Also wie gesagt, alleine, wenn ich überlege, letzte Saison nach dem Ingolstadt-Spiel, wie viele Leute kamen da und haben gesagt, diese Chance kommt nie wieder und wir haben es vergeigt und so weiter. Und jetzt stehen wir wieder ein Jahr später in derselben Konstellation. Und jetzt höre ich das wieder, ja, und da sage ich immer, na wieso, das hast du mir letztes Jahr doch schon erzählt, ja, also es gibt doch überhaupt keine Garantien für irgendwas, ja, also weder nach oben noch nach unten, ja, und ich sehe nur, dass wir momentan eine gute Arbeit machen, dass irgendwie mit den Neuverpflichtungen, mit dem Kaderplaner, wir dies Jahr irgendwie sehr gut lagen, auch wenn der selber sagt irgendwie, weil vor 2 Wochen gab es da so eine Talkrunde, wo er selber so ein bisschen sagt, ja, so ein paar Sachen kann man noch optimieren, da ist er nicht ganz 100% zufrieden, ja. Gab da wahrscheinlich auch so ein paar Leute, wo er jetzt sagt, okay, da habe ich mir mehr versprochen, weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir sind doch auf einem guten Weg auf jeden Fall.
Ja, das ist wichtig. Und ich finde das für mich als Fan, als Betrachter, als derjenige, der mitfiebert, ist das das einzige Kriterium. Wird gut und ehrlich gearbeitet für den Club. Genau. Also wird das getan, damit der Verein in Zukunft hat. Und das Gefühl habe ich.
Genau.
Und da muss ich sagen, insofern reicht mir das schon. Das, so bescheiden ist man geworden. Nein, natürlich wünsche ich mir, dass wir da auftreten jetzt in den letzten 8 Spielen, dass wir uns einfach belohnen und dass wir das holen. Aber ich bin auch ehrlich, für mich geht die Welt nicht unter, wenn das nicht passiert. Also wenn sie jetzt sich total auf den Boden schmeißen und kein Spiel mehr mitspielen, das wäre noch eine andere Geschichte. Aber dafür gibt es für mich keine Anzeichen.
Du siehst ja auch, dass die Masse ist ja da. Wir haben heute die ersten Zahlen bekommen für den, das sind wieder 2 weiter Spieltag, aber der gegen 60 kommen ja die ersten Zahlen. Du hast dann an einem Dienstagabend unter der Woche hast du schon 10.000 im Vorverkauf und das sagt doch alles. Da ist doch keiner, der trauert oder meckert oder sonst was. Nein, alle sind doch drin in diesem Fieber, was wir genauso haben. Der Traum ist doch immer noch greifbar, der ist doch nah.
Ja.
Und so eine Zahlen, ich sag mal, das muss auch eine Mannschaft pushen, wenn die merken, boah, unter der Woche, die Leute kommen ja auch von sonst woher, sind ja alles nur Cottbusser, dass du doch schon 10.000 im Vorverkauf hast. Und wir wissen genau, in der Woche, da gehen locker noch 5.000, 6.000 Karten über den Tisch. Lass das Havese-Spiel dazukommen. Dann hast du am Spieltag vielleicht auch noch mal so 1.000, 1.500 Karten, die dann spontan kommen. Also deswegen,
die Eltern
geht auch mit.
Liebe Eltern, es sind Ferien. Also ihr könnt euren Kindern zu Ostern mal was Großartiges schenken. Ein unter der Woche Flutlichtspiel im Stadion gegen 1860 München. Also davon reden die noch monatelang. Also das ist wirklich eine Sache, das ist eine Gelegenheit. Die kommt so schnell nicht. Also muss man auch sagen.
Die 60er werden auch mit einem großen Support ankommen, denke ich mal. Das Atmosphäre wird schon genial. Flutlicht und voller Gästeblock bei uns sowieso. Es wird schon genial. Also hin mit den Kindern.
Ja, die Kinder können am Ferien, die können am nächsten Tag ausschlafen. Für die Leute, die einen weiten Anreiseweg haben, kann ich immer nur sagen, also vielleicht besucht man mal seine ehemaligen Cottbusser Verwandten, Bekannten an Ostern, da ist ja auch frei und dann hängt man da immer noch einen Tag ran. Ja. Also wie gesagt, nachdem ich sowieso letztes Mal oder vorletztes Mal ja gemeckert habe über den Vorverkaufsstand, bin ich diesmal total erfreut und stolz und freue mich, dass jetzt schon über eine Woche vor dem Spiel, damals war es ja wie 4 Tage vor dem Spiel, wir standen mal bei 5.000, jetzt haben wir über eine Woche und wir stehen bei über 10.000. Und ich freue mich da wirklich auf ein Fußballfest mit einem vollen, lauten Stadion, Flutlicht. Richtig geil.
Ja. Ich freue mich sowieso auf den Rest der Saison. Ich habe da überhaupt keine Ängste, kein schlechtes Bauchgefühl oder irgendwas. Na klar, man hofft, jetzt ist meine Lampe ja ausgegangen, gerade in der Nähe. aber ich freue mich einfach drauf, weil ich glaube, es ist auch das Interview, was Pele gegeben hat nach dem Spiel, wo er nochmal ganz klar gesagt hat, wir wollen aufsteigen. Da waren nicht irgendwie Zweifel bei ihm. Er hat das wirklich nochmal genauso gesagt, jetzt wollen wir unsere Chance nutzen und aufsteigen. Und das fand ich gut. Warum sollst du denn jetzt nach dem du ein Spiel verloren hast und unentschieden Serie, ja, was sollst du denn jetzt sagen? Oh, na ja, jetzt ist es vielleicht weg. Nee,
ja,
ist er nicht.
Nee, natürlich nicht. Also ich meine, Pele ist Trainer, der hat nicht umsonst irgendwie einen Trainerschein. Ja, und wir haben auch schon gegen alle gespielt. Und ich glaube, dass auch Pele sehr gut einschätzen kann, welche Möglichkeiten, wenn wir performen, funktionieren, also wenn wir das auf den Platz bringen, was in der Truppe steckt, da weiß er, glaube ich, ganz genau, dass wir in dieser Konkurrenz, die da oben steht, keine schlechten Bedingungen haben, sage ich mal. Also klar, sagen wir immer Außenseite, aber es geht ja auch darum, was die Elf plus sozusagen die Auswechselspieler oder was der Kader, was die auf den Platz bringen. Und da sehe ich jetzt, also auch Osnabrück, also die haben einen Lauf momentan, aber wenn ich mich an das Heimspiel gegen Osnabrück hier erinnere, das war zwar 0-1, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die irgendwie die totalen Überperformer sind. Mhm. Ja, und auch Rot-Weiß Essen ist das nicht, die jetzt Zweiter sind, die sich da hochgekämpft haben. Und gegen Hansa Rostock, die sozusagen auch froh waren, hier einen Punkt mitzunehmen und gesagt haben, ja, es ist auch irgendwie völlig okay, in Cottbus irgendwie zu punkten. Ja, dementsprechend finde ich, dass Pele einfach genau einschätzen kann. Also der würde das, glaube ich, nicht sagen, wenn er unsere Mannschaft irgendwie so in einer, also sportlich in einer Außenseiterrolle jetzt sehen würde, würde der wahrscheinlich wirklich tiefer stapeln. So ist der, glaube ich, total überzeugt und sagt irgendwie, okay, die anderen kochen auch nur mit Wasser. Und da sind wir in dem, in der Gemengelage sind wir echt gut dabei mit unserer Mannschaft.
Ich glaube, er hätte es auch nicht gesagt, jetzt nach dem Spiel, wenn er aus der eigenen Mannschaft so Schwingungen wahrnehmen würde wie, oh, da geht nichts mehr. Das war's. Also das, die sind jetzt am Limit angekommen und so weiter. Ich glaube, genau das ist die Wahrnehmung, die er nicht hat. Und deswegen hat er das, glaube ich, nochmal, natürlich auch um seine Mannschaft zu motivieren und so, aber er muss das ja nicht öffentlich sagen. Und das hat er aber. Und das fand ich gut, dass er da so offensiv damit umgeht. Das ist jetzt nochmal, ist ja allgemein so, nach dieser letzten Länderspielpause ist nochmal ein letztes Mal durchatmen und dann geht's Vollfeuer in den Rest der Saison. Es geht ja in jeder Liga so, also Bundesliga, zweite Liga oder jetzt bei uns. Und ich denke, das ist nochmal ein guter Punkt, jetzt nochmal durchzustarten und nochmal sein Ziel zu schärfen. Zack, und los geht's. Und da, glaube ich, haben wir zumindest von den Grundvoraussetzungen, das ist nicht gewonnen, das Spiel, das musste erstmal spielen in Havelse. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen guten Start in dieses Restprogramm.
Ja, wichtig ist, dass wir ohne Angst und ohne Rucksack da in Havelse auftreten, sondern einfach eben das spielen, was wir spielen können. Also das, was wir, sag ich mal, zumindest von der Art und Weise ja auch bei Stuttgart 2 gemacht haben, also auch dort ja mit ein paar Leuten, die wir auf der Bank gelassen haben. Aber wie gesagt, die Art und Weise einfach zu sagen, okay, wir haben eine Überzeugung und wir spielen zusammen Fußball in unserem 4-3-3-System. Da weiß jeder, was er zu tun hat. Da weiß jeder, was er machen muss. Und das auf den Platz bringen und nicht wie gegen Ulm irgendwie fragend stehen und überlegen, mach du mal mit dem Ball. Ja, also das war, ja. Ich glaube schon, dass die das auch alle da sich selbst hinterfragen, ja, also was sie dort abgeliefert haben.
Ja. Ich glaube, das Ulm-Spiel war auch gefühlt, wenn man so die Spiele nebeneinander legt oder Videos nebeneinander, das war ja völliger Ausreißer, dieses Spiel. Das passt ja in keine Linie irgendwo rein oder in die Spiele davor. Es passt ja irgendwo vorne und hinten gar nicht, dieses Spiel irgendwo einzuordnen. Und deswegen, ich bin da auch optimistisch und wir sehen es ja, was die Mannschaft drauf hat, wie sie sich entwickelt hat, was der Kader kann. Jetzt haben wir noch, wie gesagt, diese Option Straudi, Rohrig gleich auf dem Feld, beide. Kommt noch dazu, ich habe jetzt keine Angst, also wir haben ja nicht 8 Spiele so wie gegen Ulm jetzt hingelegt, wo ich sage, ja, okay, da brauche ich nicht davon zu träumen, da oben anzuklopfen. Deswegen in Stuttgart, das war so ein überzeugendes Spiel, so eine Körpersprache, so dieser Wille absolut. Und wenn das vorher kramt wird wieder im Kopf, dann ist mir da überhaupt nicht bange, gar nicht. Aber wir müssen den Kopf eben frei haben, ja. Und den Rucksack in der Kabine lassen oder gar nicht erst mit auf die A2 nehmen, gleich in Cottbus im Stadion lassen. Fertig hin, Spaß am Fußball, raus dort. Das ist ein Heimspiel und dann ist mir da nicht bange.
Ich glaube, da sind wir uns einig. Das wird wichtig. Also, wenn du das souverän gewinnst, gehst du auch mit breiter Brust in das 1860-Spiel. Aber wenn es wackelst, dann weiß ich.
Also,
1860 hat sie auch schwer getan jetzt im Landespokal. Ja. Die haben in Regensburg gespielt. Soweit ich sage, ich habe es ja nur gelesen, aber Regensburg spielt 90 Minuten, 60 nicht vorhanden, haben eine Chance zu machen, das 1-0, gewinnen 1-0 und hauen Regensburg raus. Aber es war eben, wie ich gelesen habe, auch überhaupt kein überzeugender Auftritt
von. Ja, gut, aber das hat 60, glaube ich, schon die komplette Rückrunde so gespielt und immer 1-0 gewonnen oder halt dann 2-1, wenn sie mal 1 gekriegt haben oder sowas.
Ja.
Da brauchen wir sie nicht drauf verlassen. Aber das ist wahrscheinlich genau das, was in Pele sieht, ja, dass er eben sagt, okay, wenn ich mir angucke, was 60 spielt, dann haben die eine super Punkte-Performance, aber das, was die auf dem Rasen zaubern, in Anführungszeichen mit ihren Möglichkeiten, ist dann doch wahrscheinlich irgendwie auch nicht mehr, als wir gerade liefern.
Ja.
Ja, dementsprechend können wir da was gerade rücken.
Für mich gibt's keine Übermannschaft, keinen Top-Favoriten. Gut, jetzt ist Osnabrück etwas enteilt. Ja. Ja, das kann schon reichen für die. Das muss man realistisch so einschätzen. Aber alle anderen Mannschaften, die jetzt da oben spielen, auch wenn die jetzt zuletzt besser und mehr gepunktet haben als wir, aber fußballerisch das, was ich gesehen habe in dieser ganzen Saison und das nicht nur im direkten Vergleich. Also wenn wir gegen diese Mannschaften gespielt haben, ich habe mir ein paar Spiele angeguckt. Ich habe da keine Mannschaft gesehen, die jetzt Zauberfußball spielt. Ferl zwischenzeitlich phasenweise, auch die hatten ihre Schwächephase. Da war das gar nicht mehr so leicht und sah gar nicht mehr so toll aus. Und deshalb, das ist ein total offenes Rennen. Da weiß auch keiner, wer am Ende vorne steht.
Nee, ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn du sagst Ferl-phasenweise, dann musst du auch sagen Energiephasenweise. Ja. Also wir haben ja, sag ich mal, eine Hinrunde teilweise ja, sag ich mal, 5 Spiele in Folge gehabt, wo man sagt, ey, also wo die anderen gesagt haben, wer soll diese Mannschaft schlagen? Ja, also wenn ich mich daran erinnere, wie wir teilweise aufgetreten sind in Heimspielen, die dann zwar auch mal eng ausgingen oder so, wie dieses Spiel gegen Duisburg, die wir an die Wand gespielt haben, wenn ich daran denke, wie wir in Essen aufgetreten sind, ja, also das war ja einfach, sag ich mal, eine Überzeugung und eine Qualität, ja. Also wie gesagt, und die steckt ja am Kader und jetzt gilt es halt, diese Qualität wieder zu entfachen. Und da ist einfach Wille und Leistungsvermögen gefragt, meiner Meinung nach. Und viel laufen, das haben wir letztes Mal schon festgestellt, sich gegenseitig helfen, kommunizieren, laufen und also mit dem Willen einfach unnötige Wege zu gehen, das ist ein entscheidender Faktor. Und den müssen wir rauskitzeln.
Ja. Ich hatte die Woche irgendwo, ich glaube, bei Liga 3 Online gelesen, haben sie den Trainer von Ferl auch mal ein Interview zur Saison so ein bisschen. Und die hatten ja auch ihre Schwächephase. Und da meinte er auch, wo die das gemerkt haben in der Kabine oder im Verein, die waren ja auf einmal Erster dann. Und damit ist die Mannschaft nicht klargekommen. Das hat er selber gesagt. Er merkte, dass es völlig unruhig geworden ist in der Kabine. Diese Lockerheit war auf einmal weg bei den Spielern im Kader. Aber das ging dann noch 1-2 Spieltage. Und dann haben die sich auch zusammengesetzt, meinte er. Die Mannschaft in der Kabine haben offen, ehrlich kommuniziert miteinander, alles angesprochen. Und haben auch sozusagen genau das gleiche Thema, hat er auch gesagt, auch diesen Ballast wieder abgelegt und haben wieder gesagt, lasst uns wieder rausgehen wie vorher in unserer Siegesserie noch, wo wir gespielt haben, wo wir Spaß hatten und lasst diesen Ballast weg. Aber da habe ich eigentlich so die Kopie von Cottbus erkannt, wo ich dachte, genau das Gleiche, das ist einfach nur der Kopf. Fußballerisch könnte es beide. Und wir haben ja Ferl gesehen, die haben Heimspiel, ich sag's immer, das war für mich die schönste Augenweide von allen Gastmannschaften, Ferl, was die hier gezeigt haben. Das war oberste Messlatte. Aber selbst die kommen dann in so eine Kopfsache rein, müssen sich ein bisschen aussprechen in der Kabine und haben natürlich ihren Lauf wieder gefunden und es wird bei uns genauso passieren.
Ja, das ist wahrscheinlich der Unterschied zu Osnabrück, weil die rutschen wahrscheinlich in diese Kopfsache nicht rein. Also, weil die wahrscheinlich einfach, ich meine, die haben letztes Jahr, sag ich mal, als Zweitliga-Absteiger einfach eine Grottensaison gespielt, ganz lange um den Klassenerhalt gebibbert. Ja, es dann geschafft und dann ist es ja meistens so, dass man dann irgendwie, wenn man den Kader irgendwie zusammenhält und dann irgendwie da doch gestärkt rausgeht, dass man dann irgendwie performen kann. So, und die sind wahrscheinlich mit allen Wassern gewaschen. Und bei allen anderen Mannschaften siehst du, also ich kann mich an Rot-Weiß Essen dran erinnern, da wo wir dort gewonnen haben, war es ja auch so, dass Essen mit einem Heimsieg hätte uns überholen können und, glaube ich, Tabellenführer werden können. Und wenn man dann die Essener Fans hört, die dann sagen, ja, immer wenn es irgendwie, wenn wir diesen Sprung machen können, dann scheitern wir. Da sieht man eben auch, dass bei Essen nicht anders ist. Ja. Und auch Duisburg war irgendwann, nachdem die dann nach 10-12 Spieltagen da von oben gegrüßt haben und dann wurde es irgendwie mal so ein bisschen ernst und den wurde dann eben auch von der Presse seitlich so ein bisschen eingeredet, oh, das läuft ja schon irgendwie total super und Saisonziele korrigieren und so weiter. Und dann fingen die plötzlich auch an, Spiele zu verlieren. Ne? Weil, wie gesagt, es geht allen nicht anders, ja.
Genau.
Das ist eh in dem Bereich. Laufen können die alle. Fußball spielen können die alle. Das ist der Kopf macht den Unterschied. Das ist in allen Sportarten so. Die Weltspitze, das ist immer eine Kopfsache. Die wirklich ihre Nerven im Griff haben, die liefern können unter größtem Druck, das sind die, die in den Sportarten vorne stehen. Und die anderen, die sind körperlich wahrscheinlich manchmal sogar besser. Aber der Kopf spielt nicht so gut mit.
Der Kopf, die Einstellung ist das A und O Sport. Ich bin die Leute, die mich privat kennen, TG weiß auch, wir sind da beide Südafrika-Fans und ich natürlich auch Rugby-Fan von den Springboks, also die südafrikanische Rugby-Nationalmannschaft, die Springboks. Und die hatten vor 2-3 Jahren das Finale gegen England gespielt.
Das habe ich gesehen.
Da gibt es eine Szene, das kann sich jeder raussuchen, das Finale bei YouTube, so geht mal rein bei Minute 36, 37, 38. Es sind 2-3 Minuten, wo England 1 Meter vor der Grundlinie von Südafrika steht. Die schaffen es nicht, das Ei über die Linie zu bringen, weil Südafrika schmeißt alles rein. Teilweise der Ball ist so wirklich Zentimeter vor der Linie. Die geben den nicht auf. Das ist so eine Kopfsache, das ist so eine Willenssache. du hast richtig gemerkt, wie ab dieser Minute England ist im Kopf dann zerbrochen. Die haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe diesen Ball, mir fehlt nur ein Zentimeter. Nee, Südafrika hat so dagegen gehalten. Und das ist hier ganz, ganz viel. Ich will, dass der den Ball hier nicht rüberbringt. Fertig. Diese Einstellung. Ganz, ganz wichtig. Also für, wenn es irgendwo mal einen Motivationscoach-Video braucht, der kann diese Szene nehmen. WM-Finale, 37., 38. Minute. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das ist einfach, wo ich sage, das ist Kopfsache.
Das schicken wir nochmal an Pele Wolle. Weltmeister
geworden.
Das schicken wir an Pele Wolle jetzt hier nochmal für die Mannschaftssitzung vor jedem der letzten Spiele.
Ja.
Oh, also ich kann gerne rausholen, die Szene. Ja. War das die letzte WM jetzt oder die davor?
Nee, die vorletzte.
Die vorletzte,
letzte
genau.
Letzte haben sie gegen die All Blacks Neuseeland gespielt.
Ah ja, genau, stimmt.
Weil vorletzte WM-Titel.
Zur gesamten Story gehört nämlich, dass England haushoher Favorit war und die Südafrikaner, eigentlich jeder, der wie Arno vom Rugby hat, hat gesagt, warum die überhaupt im Finale gelandet sind und diese Pfeifenköpfe, die waren total schlecht und so weiter. Und England war der haushohe Favorit. Das kam ja noch mit dazu, dass einfach der Underdog zum damaligen Zeitpunkt, die hat einfach mental zur Verzweiflung gebracht. Ja.
Ja.
Gut. Kurzer Ausflug.
Aber das braucht man jetzt.
Andere Sportart, Mentalität.
Das ist das, was du jetzt brauchst. Ne? Also das,
genau.
du kannst jetzt nichts mehr trainieren. Also das geht jetzt nicht mehr. Du wirst nicht noch mal ein bisschen schneller und du wirst nicht noch mal, ja, vielleicht machst du noch mal eine Freistoßvariante oder sowas. Ne? Das kann man schon noch mal trainieren. Aber jetzt sonst in der Saison, da alles, was du jetzt brauchst, ist da drin. Nicht in den Beinen, frische ja auch, aber hier vor allem, das ist das. Und da, glaube ich, ist das ja ein gutes Beispiel.
Absolut.
Kannst,
wir haben ja schon gesagt, also Mannschaftsabend, aber vielleicht ist so ein Mannschaftsabend gar nicht nötig, weil die Truppe auch so funktioniert. Ja, also oder wenn es jetzt nicht funktioniert, dann sollte man aber mal, dann machen wir nächste Woche eine große Vorschlagliste, was alles möglich ist und die schicken wir dann auch mal raus.
Genau. Wir verlinken die Szenen vom Südafrika.
Ich suche das raus, gerne. Ich suche das gerne raus. Das kann jeder wirklich, das kannst du auf jede Sportart umgünzen, was der Kopf erreichen kann, was der Wille, der pure Wille. Ja. Ich hab mir bestimmt schon 100 Mal angeguckt, diese Szenen, weil ich da so begeistert von bin, von diesem Kampf, dieser Wille. Es ist, geil.
Wir haben ein paar Zuschriften bekommen, da war auch ein bisschen was dabei, was ärgerlich war. Da hat heute, glaube ich, war es ein Fan geschrieben vom Pokalspiel, jetzt noch eine Nachwehe. Ihm sind da seine Fanutensilien geklaut worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war nicht so cool. Ist irgendwie auch ein hässlicher Sport geworden, dass sowas, also auf dem Landespokal, tut mir eingefallen.
In Arlo halt, oder wo ist was passiert? Habe ich nie mitbekommen.
Und musst mal deine E-Mails abrufen.
Ja. Okay. Ich habe heute genug zu tun, ihr habt auf Arbeit. Ich habe noch nichts irgendwo gecheckt.
Nein, es wurde sozusagen einem was ja auch noch total tragisch ist, der Mitgliederschal geklaut. Also der war halt in Blankenfelde, also ein Berliner, war halt in Blankenfelde beziehungsweise in Marlow spielen die ja, Marlow beim Fußball gewesen, hat dann irgendwie noch schön ein bisschen rumgeeiert dort und mal noch viel Foto mit Pele gemacht und so weiter. Und dann halt gemütlich ist ja direkt die S-Bahn-Station dort vor dem Sportplatz, wollte dann halt nach Hause fahren und da wurde eben so ein bisschen aufgelauert und dann hat er wohl zwei zusammengeknotete Schals gehabt. Das fand ich jetzt auch noch sehr tragisch, dass die wollten nur explizit den Mitgliederschal ihm halt ruppen und jetzt hat er den nicht auseinandergeknotet gekriegt und hat dann einfach beide gegeben. Ja, so irgendwie hat sich dann noch irgendwie beschwert, aber dann wurde es nicht besser und hat auch noch Leute auf dem Bahnsteig getroffen, die auch irgendwie die Sachen abgezogen waren. Und seine Vermutung war jetzt, und das ist das, was ich schon vor ein paar Jahren gesagt habe, dass das in die Hose geht. Seine Vermutung war, dass es irgendwie Leute aus Hohenschönhausen waren. Mhm. Und da muss man ja sagen, da haben leider Gottes ja irgendwie wir, also beziehungsweise unsere Fanszene oder Leute, die sich als Fans bezeichnen, haben ja angefangen, dass die Ultra-Devotionalien vom BFC von Leuten aus dem Energieumfeld geklaut wurden, verbrannt wurden. Und da war mir damals schon klar, dass die Leute, die sowas machen, eben nicht dran denken, dass der normale Fußballfan, der mit einem Energieschall durch Berlin oder in Berlin wohnt, da gibt es ganz viele, das sind die Leidtragenden. Das war mir sofort klar. Und das wird auch in Aue so sein, wenn da irgendwann rauskommt, wer hat eigentlich diese Aue-Fan-Devotionalien, dann sind das die Nächsten, die brauchen mit dem Zeug wahrscheinlich nicht mehr irgendwo im Erzgebirge in Skiurlaub fahren, weil dann ist das Zeug weg. Und das ist sowas, wo ich sage, dann dieser Weg, den das dann nimmt, also das ärgert mich dann einfach, dass da auch nicht drüber nachgedacht wird, ja, also überhaupt dieser Sport. Wir haben ja nur alle, hatten wir ja auch schon mal thematisiert, wir haben ja alle unsere eigenen Erfahrungen gemacht.
Ja.
Das war schon unsere Fan und die Seelen abgehen game durften. Ja. Ulf hat seine Story damals leider nicht veröffentlicht, wie er seine Sache verloren hat, genau. Ja, und ich sage jetzt mal, wenn irgendjemand vom Verein mithört, der unseren Podcast guckt, dann appelliere ich doch dran, dem Kollegen, und können uns gerne anschreiben, wer das ist. Ich habe einen Namen, dem noch wenigstens irgendwie, der ist ja immer noch wahrscheinlich Vereinsmitglied, demnächst einen schönen neuen Mitgliederschal zuzuschicken, dass er da demnächst wieder mit einem Schal ins Stadion gehen kann.
Ja. Ach, ich finde, das ist eine Unart geworden. Das ist, ja, der Respekt, muss man ja leider Gottes sagen, ist ja sowieso heute unter den Fanlagern, hat er, sagen wir mal so, sehr gelitten. Ja, also bei denen, die jetzt befreundet sind, da vielleicht jetzt nicht so, aber so generell ist das ja so ein bisschen eher, naja, man sucht das. Ja, also dieses, was man früher so auch hatte, wie man sich so gegenseitig respektiert hat. Ich meine, Prügeleien und das Sprechchöre sowieso, das hat es schon immer gegeben, ne? Aber so dieses, ja, dann in den Stadien, die Fanbereiche kaputt schlagen und Toiletten zerstören und so, wo man so denkt, what the fuck, was ist mit dem Sport kaputt gegangen? Na, das halt finde ich so schade, dass das so teilweise, nicht zum Glück nicht überall, aber teilweise so sehr gelitten hat. Dass man sich manchmal fragt, warum gehen manche Leute zum Fußball, um ein Klo kaputt zu machen? Was? Das ist doch merkwürdig.
Ja, das ist sowas, was ich auch gerade noch thematisieren wollte bei diesen neuen Auswüchsen, wo ich dann immer sage, so eine, bin ja eigentlich selber jetzt kein Ultra, aber durchaus Fan dieser Ultra-Bewegung, also diese, die sozusagen für die Tradition und diese Entkommerzialisierung des Fußballs stehen und so weiter, aber irgendwie kommen da auch Auswüchse mit, also gerade dieses Zerdeppern von den Klos, um irgendwie, also wo ich immer denke, was denken die, wollen jetzt irgendwie dem gegnerischen Verein schaden, dass er dann irgendwie also Geld in die Hand nehmen muss, um irgendwie sein Klo zu renovieren, da wo ich manchmal denke, also wie blöd muss man dann eigentlich um die Ecke denken, da sowas zu machen, ja, und dann selber ja eigentlich zu wissen, dass dann wahrscheinlich beim nächsten Spiel einfach auch keine ordentlichen Toiletten mehr zur Verfügung gestellt werden und dann wünsche ich denjenigen, die das machen, dass sie beim nächsten Spiel einfach mal eine schlechte Bratwurst erwischen. Ja? Und dann sollen sie doch gucken, wie sie auf dem Dixie zurechtkommen dann. Ne? Also das ist wirklich sowas, wo ich dann, aber ich bin immer der Meinung, das müssen diese Szenen, also auch wahrscheinlich vereinsübergreifend, einfach mal selber ausmachen mit einem Ehrenkodex. Ich meine, die kriegen es ja auch hin zu irgendeiner Demo gegen irgendeine Innenministerkonferenz, dass alle Fanszenen, die sich sonst irgendwie auf die Fresse hauen würden am liebsten, dass die irgendwie gemeinsam demonstrieren. Und genauso muss es doch irgendwie möglich sein, sich selber einen Ehrenkodex aufzustellen, zu sagen, ja, dann lass uns doch wenigstens irgendwie nicht diese Klos zerdeppern. Ja, also dann, das ist doch irgendwie völlig absurd. Ja.
Ja.
Also.
Habe ich auch keinen Zugriff dazu, weil ich sag mir auch, wenn ich auswärts im Block bin, ich will ja auch mal irgendwas wegbringen in der Pause oder während des Spiels und dann finde ich da nur einen Trümmer auf dem Vor. Ich sage, was bringt das? Wem bringt das irgendwas? Das BTG, ich habe doch keine Antwort drauf, was das soll. Reine Zerstörungswut? Ich habe keine Antwort darauf, weil mir ist nicht danach, dann, wenn ich auswärts irgendwo fahre, da das Ding zu zerlatschen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also diese, wie Thomas auch sagt, die Szene. Aber das ist ja nicht ein Cottbus-Phänomen. Das ist ja, du kriegst es ja
monatelang bei
anderen Vereinen deutschlandweit mit.
Ganz im Gegenteil übrigens. Ja. Also es gibt wirklich eine Szene, also wo man wirklich mal unsere Fanszene löblich erwähnen kann. Das war nämlich vor der vorletzte Saison bei 1860 München. Da ging es nämlich auch los, dass Leute das Klo in der Grünwalder Straße zerdeppern wollten. Und das haben dann Leute aus der Fanszene mitgekriegt. Also die verraten jetzt natürlich irgendwie niemanden an die Polizei und schaffen die dahin und sagen jetzt hier, der hat jetzt Klo zerdeppert, das machen die nicht. Aber die haben zumindest, sag ich mal, die Leute dann dort irgendwie rausgezerrt, haben gesagt, verschwindet und haben dann geguckt, dass das Klo nicht weiter zerdeppert wird. Da war ja natürlich schon Schaden entstanden, aber immerhin ist irgendwie die Hälfte der Kloanlage dann noch irgendwie in Ordnung geblieben. Und das ist genau das, was ich eben meine. Was ich super finde, wenn dann die Fans gegenseitig aufpassen und sagen, jetzt hört mal auf mit dem Scheiß hier. Ja, das ist, haben wir einfach nicht nötig.
Wir haben läuft sowas super, auch ab. Super
einer Fanblock und sagt, muss noch jemand oder können wir das kaputt machen? Es sind doch die Gästeklos. Also die machen doch sich selbst den Schaden, weil es wird ja doch jemand sagen, ach, ich wollte gerade noch, aber jetzt gemacht.
Also das ist aber wir haben noch diese Selbstregulierung oder auch Kontrolle, weiß ich nicht, wie ich es nennen soll, aber wir haben einen Sonderzug nach Aachen gehabt. Wir haben ja nichts Negatives gehört. Das gab vorher so einen Ehrenkodex, sage ich mal, so ein paar Regeln, Benimmregeln. Und das hat wunderbar geklappt. Und das über diese weite Entfernung, wo der Stunden unterwegs ist, 26 Stunden, glaube ich. Und es klappt ja. Die Leute passen gegenseitig auf, da wird doch keiner angepfiffen, irgendwas. Und der Zug ist heile angekommen, nicht beschmiert, nicht beklebt, Toiletten alle ganz, alles in Ordnung. Also es geht ja, es geht.
Genau, aber das ist ja eben genau, das zeigt ja, dass es funktioniert, dass man diese Selbstregulierung macht. Und jetzt wäre Schritt zwei, wäre eigentlich, dass diese Fanszenen sich vereinsübergreifend hinsetzen und dann irgendwie sagen, okay, dieses Zerdeppern von Klos im Gästebereich, von einem Erzfeind, ja, das lassen wir jetzt mal bleiben. Ja, wir machen irgendwie auf einen anderen Scheiß, also da gibt's ja genug, was dann immer noch passiert, ja, dass dann irgendwie, wie gesagt, Fandivisionale geklaut werden, wobei ich dieses organisierte Klauen von Fan, also von Ultramaterialien, wo dann irgendwie 25 Leute irgendwie in einem Pärchen auflauern und die dort irgendwie ausrauben, das finde ich jetzt auch nicht okay. Ja, also das ist auch schon irgendwie eine kriminelle, sag ich mal, Energie, die da irgendwie dahinter steckt. Aber ich sag mal, keine Ahnung. Also ich glaube, gegen den irgendwie, dass dir irgendwie der Schal mal irgendwie an einer U-Bahn-Station geklaut wird, wenn du da auf die fünf Falschen triffst, damit muss man wahrscheinlich einfach leben. Schade ist es dann, wenn es irgendwie so ein Originalstück ist, was dann vielleicht irgendwie selbst gestrickt wird. Also mein Schal, den würde ich, also meinen ganz alten, den würde ich aber auch hart verteidigen, ja.
Ja,
also,
ja.
Für so einen Fanshop-Fanartikel würde ich jetzt auch sagen, ja, mein Gott, dann gehe ich halt in den Laden und kaufe mir für 15 Euro halt einen neuen. Das ist dann halt so. Ne? Da ist mir dann noch auch meine Gesundheit lieber. Ja, sowas lässt sich wahrscheinlich einfach nicht verhindern. Aber so ein paar andere Sachen, die jetzt szenemäßig sind, da sollte man schon mal irgendwie gucken, dass man das hinkriegt.
Gut. Wir sind jetzt knapp über die 66 Minuten drüber weggeschleudert. Es gibt, glaube ich, jetzt nicht so viel zu erzählen, oder? Haben wir noch ein Thema, was wir
für... eins habe ich noch, genau. Und
noch?
Zwar, genau. Ja? Und zwar war jetzt der Name Wasiljewitsch
war
wieder in der Presse.
Ja.
Also das fand ich auch super. Und zwar von unserem Dusan Wasiljewitsch, der Sohn Andrei, der ist gerade 16 geworden, das muss man sich vorstellen. Der wechselt für 1,5 Millionen Euro vom MTK Budapest zum HSV als 16-Jähriger, also als gerade 16, also gerade eben noch 15-Jähriger, 1,5 Millionen Euro, gilt als irgendwie größtes Talent oder mitgrößtes Talent im europäischen Fußball.
Mhm.
Und ist der Sohn von Dusan Wasiljewitsch. Wo ich so dachte, man will es keinem zu nahe treten, denn er hat immer irgendwie 24 Bundesligaspiele für Energie gemacht.
Ja.
Na, aber hat er sehr gute Gene weitergegeben. Wahrscheinlich nur die guten Gene weitergegeben. Ja.
Also für die Jüngeren unter den Zuhörern, das war einer der Spieler, der in der letzten Bundesliga-Periode, nachdem wir auch dann leicht nicht mehr aufgestiegen sind, der da bei uns gespielt hat.
Ja. Ja, unter Bojan Praschnicker.
Genau.
Geholt.
Ja.
Ja. Und Dusan Wasiljewitsch war vor allem.
Saison bei uns, ne? Eine Zeit war, glaube ich, bei uns.
Zwei Spielzeiten war er. Naja, also der war im Prinzip in dem Jahr, wo wir Klasse gehalten haben mit Bojan. Da kam er, glaube ich, wahrscheinlich zur Winterpause oder so. Der war definitiv dabei bei dem 2-0-Sieg gegen die Bayern damals.
Ja.
Und die Saison drauf war halt auch noch dabei. War jetzt keiner, der oft jetzt irgendwie in der Startelf stand oder so. Hat, glaube ich, jede Saison 12 Spiele gemacht. Und also aufgefallen ist er einfach durch sein Aussehen, weil er sah so aus wie so ein tschechischer Märchenprinz. Der hatte so längere blonde Haare und das war so in den 70er Jahren diese tschechischen Märchenfilme, die man so kannte, ja, als Honza einmal König wurde oder so, hießen die immer. Ja. Genau, und da passte irgendwie Dusan Wasiljewitsch rein oder wahrscheinlich sah er ein bisschen aus wie Pavel Nedved, ja. Also
ja.
So, der ja auch Tscheche ist.
Ja, ja, doch, genau. Das war so. Das war so. Ich meine, wir haben ja immer zwei Zuseher- und Hörergruppen. Ne? Also, wenn ich das jetzt in die Kamera halte, dann wird das nicht so viel nutzen, aber ihr könnt ja mal schon gucken, vielleicht geht das hier irgendwie, du das.
Nee, der stellt das irgendwie nicht scharf.
Ja. Der wird nicht scharf. Aber tatsächlich, ja, man könnte denken, der hat mitgespielt hier bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, ja,
du sagst. Genau, es gibt noch irgendwie eine Story, das muss ich auch nochmal ganz, also es gibt so auf der Pinnwand, da geht's immer um die Dusan Wasiljewitsch Tasse. Es gab damals mal irgendwie eine Auflage, wo bei Energie im Merch von jedem Spieler eine Kaffeetasse gemacht wurde. Da wurde, glaube ich, einfach die Autogrammkarte irgendwie drauf gedruckt. Und ich glaube, entweder die Dusan ist, und ich glaube, das Set war einfach unvollständig, weil es, glaube ich, Dusan Wasiljewitsch entweder nicht gab oder jemand hat die Tasse zerdeppert und wollte die nachkaufen und dann gab es die nicht mehr. Also das ist so immer noch Thema, sobald der Name Dusan Wasiljewitsch irgendwo fällt, ja. Kommt immer sozusagen ein Kollege und weist auf die Tasse hin, die er jetzt nicht mehr hat.
Er hat übrigens selbst gar nicht mehr die Frisur. Ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt. Also das letzte Bild, was man von ihm findet auf Transfermarkt, Kurzhaarschnitt.
Okay.
Nicht mehr blondiert. Das hat er wahrscheinlich irgendwann selber eingesehen, dass ihn das in ein anderes
Jahr. Kann man mal mein Handy versuchen, ob das besser geht? Auch nicht wirklich.
Ja, ein kleines bisschen.
Also zumindest sieht es aus wie ein Geist.
Schemenhaft. Ja, also. Ihr könnt das selber googeln.
Oh, guck mal hier. Da ist er. Ja. Dusan Wasiljewitsch.
Genau. Nach Dusan Wasiljewitsch.
So sah er aus.
Genau so. Aber spannend, ne? Also, das jetzt so ein 16-Jähriger.
Also, das fand ich schon Wahnsinn, ja. Also,
mal zum HSV schafft für das Geld, das ist ordentlich.
Genau. Also, mal abgesehen davon, dass es jetzt eben der Sohn von Dusan Wasiljewitsch ist, fand ich es trotzdem verrückt, dass der HSV 1,5 Millionen Euro für einen 16-Jährigen ausgibt. Ja. Der, ja, jetzt wahrscheinlich auch erstmal in der U17 kicken wird, ja. Vermutlich, ne?
Ja.
Und, das war nicht, der HSV war nicht der einzige Interessent. Also, es gab da wohl ein großes Gerangel, wo auch unter anderem der BVB dabei war. Benfica, Lissabon und, ich habe ihn jetzt nämlich aufgeschrieben, Inter Mailand beispielsweise. Oh. Das waren so die Interessenten für Andrei Wasiljewitsch.
Ja.
Ja.
Seinem Vater sieht er übrigens gar nicht so mal so ähnlich. Also ich habe jetzt gerade ein Foto von ihm. Hm? Wenn man es nicht wüsste, dann wüsste man es nicht.
Ich muss nochmal ein Foto zeigen, weil hier sieht man es viel besser als das Wallner von eben so. Ja. Ne? Also da ist er so.
Ihr müsst mal googeln. Ihr müsst mal googeln. Ja. Dusan Wasiljewitsch. Also wenn ihr ihn noch kennt, viele von euch werden ihn ja noch kennen aus seiner Bundesliga-Zeit. Ja, aber das ist sowieso, das würde mich wirklich mal interessieren. Man sieht sich ja ab und an, so ehemalige, aber manche hat man auch nie wieder gesehen. Und da wüsste ich gerne mal, was aus denen geworden ist. Würde mir eine ganze Reihe von Spielern einfallen, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, die man danach auch nicht mehr getroffen hat. Und obwohl also man nichts mehr gehört hat.
Gerade der Kader von Bojan Prašnika, also die Leute, die der jetzt da vom Balkan geholt hat, also gab es noch Ivan Radeljic und Pavicevic hieß der, glaube ich, noch.
Branko Jelic, Torschütze.
Ja, Branko Jelic, der kam ja tatsächlich mal immer. Der lebt in Australien und der war auf jeden Fall schon im Energiemuseum, also in den Traditionsräumen gewesen. Der war irgendwie
gar nicht mitgekommen, weil da hätte ich gerne mal gewusst, wie es dem geht und was aus dem geworden ist.
Der lebt in Sydney in Australien und ist noch im Fußball irgendwie unterwegs, ja.
Cool.
Tatsächlich.
Ja.
Ja, also bei dem weiß ich es, aber wie gesagt, Ivan Radeljic oder Mario Cvitanovic.
Cvitanovic, genau. Ja,
beispielsweise.
Oh, das war ein toller Fußballer.
Ja. Shada Shatan, der aus der Türkei, Top-Fußballer.
Ja.
Ja, bei denen hat man das irgendwie alles nicht mehr so auf dem Schirm. Mhm. Oder wie ist er noch? Iljev,
ja.
Ja. Ivica, Iljev, glaube ich. Ja. Mann, wir hatten so viel Balkankicker damals, und unter Prašnika, das war schon verrückt. Mhm. Also.
Ja. Ja, das war diese Zeit. Ne? Also muss man sagen, das ist eben auch heute nicht zu wiederholen, weil damals war der jugoslawische Fußball kurz nach dem Zerfall von Jugoslawien, die waren ja alle total am Boden, wo das auch nicht schwer war für uns jetzt hier. Nationalspieler und die Jugos, ihr wisst, das waren hervorragende Nationalmannschaft. Das war ein riesen Kicker. Und diese Spieler dann nach Deutschland zu holen als Energie Cottbus, das ging damals. Das wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar. Ich habe vorhin, du hier einen serbischen Nationalspieler herkriegen.
Der Markt ist ja damals gar nicht so beachtet worden von, sag mal, Bundesligisten. Ja. Da haben die gar nicht hingeschaut. Da haben die gar nicht
gesehen. Ja, in der zweiten Phase dann, also hier so 2008.
Später wieder,
so
schon.
Aber ich glaube, da hatten wir wahrscheinlich mit Bojan Praschnika einfach einen Trainer, den die wahrscheinlich alle kannten. Ja, also den in Deutschland keine Sau, sag ich mal, kannte. Ja, also warum sind die den jetzt hergeholt? Ne, aber der kannte natürlich den kompletten Balkan. Und ich glaube, dass die ganzen Cvitanović, Radeljic und Vasiljevic, die kannten wahrscheinlich alle Bojan Praschnika und wussten, dass das ein Top-Trainer ist. Also die wussten, dass der wahrscheinlich den Fußball vermittelt, den die spielen. Und das hat wahrscheinlich zusammengepasst.
Ja, der sprach ihre Sprache. Das kam ja noch dazu. Ne? Das ist natürlich damals auch in dem Moment ein kleiner Vorteil gewesen. Ja, aber heute, der Zug ist abgefahren. Der osteuropäische Markt, der hat sich so erholt, da kann Energie zumindest jetzt in dieser Liga nicht mehr grasen. Das ist vorbei aus der Zeit. War natürlich für uns damals ein großes Glück auch. Also, dass wir das konnten und eben aus diesen Ligen und aus diesen Ländern auch Nationalspieler holen konnten mit einer großen Qualität. Ja, und dass man die damals auch bezahlen konnte, weil die halt nicht zu Hause spielen konnten. Da gab es kein Geld zu verdienen. Das ist heute anders.
Ja. Aber selbst, guck mal, damals in der dritten Liga, die erste Phase in der dritten Liga nach dem Zweitliga-Abstieg, dann, wir sehen noch hier Perdedai beispielsweise, der war einer der ersten, also das war damals Spieler der kosovarischen Nationalmannschaft, die sich damals gerade gegründet hat. So, und der Kosovo ist jetzt gerade aktuell eine Top-Fußballmannschaft, ja. Also oder ich weiß auch, in Pipliza, damals Bosnien, auch damals gerade neu gegründet. Jetzt spielen die in einer WM-Quali mit, ja, also mit nicht so schlechten Chancen. Ja, also das ist schon, also das hat sich auch alles weiterentwickelt. Damals haben die auch gesagt, ja, das sind dann die Kleinen, ja, bis dann irgendwann mal, glaube ich, Berti Fuchs gesagt hat oder Bas-Jogi Löw, weiß gar nicht, es gibt keine Kleinen mehr. Ja, merken wir alle immer. Ich hätte ja mal in den Fußball reingucken können, wie wir gerade gegen Ghana uns präsentieren, habe ich jetzt nicht geguckt.
Nee, ich auch nicht.
Ja, ist jetzt gerade aktuell, während wir aufnehmen,
gucke
ich dann die zweite Halbzeit.
Ja. Gutes Stichwort. Ich glaube, vielleicht sind wir fertig für heute.
Ja.
Machen wir nicht so lange. Nächste Woche haben wir wahrscheinlich wieder viel, viel mehr zu besprechen. Und da müssen wir jetzt noch mal ganz kurz drüber reden, wann die nächste Folge erscheint. Denn wir haben ja englische Woche. Am Samstag das Spiel, dann wieder am Dienstag. Ich würde sagen, damit Sie alle schon wissen, wir nehmen am Mittwoch auf, oder? Was sagt ihr?
Ja. Ja. Machen wir so.
Also das heißt, nicht am Montag für Dienstag, da ist Spieltag, sondern erst am Mittwoch. Reden wir also beim nächsten Mal über zwei Spiele, über Havelse und über 1860. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass wir über zwei Siege sprechen können. Das wäre cool. Und dann, glaube ich, wird keiner mehr sagen, ihr redet ja immer alles schön.
Ja, wenn wir zweimal gewonnen haben, werden wir mal richtig mal in die Einzelkritik reingehen. Ja,
das, was nicht mit der Karla zerlegt.
Ja, genau.
Genau so.
Ja, Aufnahme, Ausstrahlung Donnerstag.
Ja, genau so. Ne? Also dann nächste Woche, der Woche nach Ostern, sind wir dann Donnerstag da, um über beide Spiele zu sprechen. Ja, CG, dann wünsche ich dir eine schöne Auswärtsfahrt. Bring drei Punkte mit.
Ich freue mich,
auch mit. Aber du fährst auch. Du fährst ja auch. Ah, also alle beide. Dann bring sechs Punkte mit am besten.
Wir bringen sechs Punkte mit.
Machen wir.
Genau. Viel Spaß, nur Energie.
Nur Energie.